NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. September 1930. Der Todestag des russischen Malers Ilja Repin.
Alles, was mich umgibt, erregt mich in höchstem Maße und fordert einfach, gemalt zu werden. Die Wirklichkeit ist viel zu empörend, als dass man sie ruhigen Gewissens wie ein Stickmuster abbilden könnte.
Ilja Jefimowitsch Repin, der Begründer des russischen Realismus, malt Menschen mit ihren Ängsten und Begierden, ihrer Seelengröße und Niedertracht. Dramen und Komödien, voller Wucht und Bewegung. In eine Festtagsprozession stellt er einen buckligen Krüppel. Iwan den Schrecklichen lässt er vor Entsetzen erstarren über den Mord am eigenen Sohn. Porträts sind seine Leidenschaft. Er malt Bürokraten, Chirurgen, Kinder, Künstler und Kosaken. Im Alter von 45 Jahren zieht Repin in das damals finnische Dorf Kuakala nahe der Ostsee, nördlich von St. Petersburg, in die Datscha seiner zweiten Lebensgefährtin Natalia Nordmann und nennt das Anwesen Penaten, nach den römischen Hausgöttern. Neben dem Haus plätschert der Trinkwasserbrunnen, den der Maler selbst angelegt hat. Das Waldgrundstück verwandelte er in eine Landschaft mit Teich und Kanälen, Musikpavillon und Aussichtsturm. Verschlungene Pfade führen hinauf zum Hügel, den Repin nach seinem Geburtsort Tschugujew nannte. Hier liegt sein Grab, markiert durch ein schlichtes orthodoxes Holzkreuz.
Er hatte in St. Petersburg ein Grab im Alexander-Niewski-Kloster gekauft. Doch als er erkannte, dass er nicht in die Heimat zurückkehren würde, kam ihm die Idee, sich in Penaten beerdigen zu lassen. Er bat die finnische Regierung um Erlaubnis und erhielt die erforderlichen Dokumente. Das war 3 Jahre vor seinem Tod.
Die Kuratorin des Repin-Museums Jelena Kirillina erzählt, dass ihm 2 Monate vor seinem Tod ein ukrainischer Chor hier ein Ständchen gebracht habe. Das flache Landhaus hat Repin als Malervilla gestaltet. Mit Atelier im Obergeschoss, mit Veranden und Balkonen, mit bizarren gläsernen Dächern.
Von außen mutet das Gebäude etwas merkwürdig an. Aber innen sieht man, dass die Räume sehr zweckmäßig sind. Für das Atelier benötigte er ja Tageslicht. Und hier ist nicht Paris. Hier kann es kalt werden. Daher baut er einen gläsernen Dachboden, gläserne Dächer und gläserne Decken. Und entschied sich für diese spitzen Pyramiden, an denen der Schnee nicht haftet.
Ab 1907 schreibt Repin in Penaten seine Memoiren, das Ferne und Nahe, in dem temperamentvollen und farbigen Stil, der auch seinen Bildern eigen ist.
In frühester Kindheit ein erster Moment des Entzückens. Die Hütten, der Wald hinter dem Donetz. Alles schien auf einmal heller. Am Ende der Straße blitzten im aufwirbelnden Staub die Trompeten der Soldaten auf ihren weißen Pferden. Immer näher kam das Rasseln der Säbel, das Schnauben und Wiehern der Pferde.
Am 24. Juli 1944 wird Ilja Repin in dem Garnisonsstädtchen Tschugujew am Donetz, nahe der ukrainischen Stadt Charkow, geboren.
Einige Malerbiografen haben mich einen Kosaken genannt. Zu viel der Ehre.
Repins kosakische Vorfahren haben längst ihr freies Leben der Knute des Zaren opfern müssen. Rebellentum wird mit Folter und Tod geahndet. Die leibeigenen Einwohner treibt man zur Zwangsarbeit. Nach einer grafischen Ausbildung wird Ilja Repin zunächst Ikonenmaler. Dann nimmt er ein Kunststudium in St. Petersburg auf.
Bild 1. Die Wolga-Treidler. Von Anfang der 1870er Jahre.
Der Kunsthistoriker Sergei Grivondenschenkov erklärt im Russischen Museum von St. Petersburg das Neue an diesem Bild.
впервые, может быть, в русской живописи вот так смело на крупноформатном полотне художник изображает людей.
Hier hat vielleicht zum ersten Mal ein russischer Künstler derartig kühn und großformatig Menschen von niederer Herkunft dargestellt. Menschen, die schwer arbeiten. Das Bild rief auf einer Ausstellung einen Skandal hervor. Der Kulturminister verlangte es zu entfernen. Es gebe keine Burlaken mehr. Obwohl Repin sie sogar hier auf dem Neva-Fluss gesehen hatte.
Die zerlumpten Gestalten scheinen sich mühsam nach links zu bewegen.
Die dunkle Silhouette der Gruppe hebt sich sehr deutlich vom hellen Hintergrund ab. Himmel und Wasser sind bewusst neutral gestaltet, denn die Hauptsache sind die Burlaken. Repin hat sie alle dort an der Wolga getroffen.
Ich muss ehrlich bekennen, dass mich die ganze soziale Seite überhaupt nicht beschäftigt. Nein, der da, neben dem ich hergehe, das ist eine Geschichte. Wie schön der Lappen seinen Kopf umwand, wie sich die Haare lockten, vor allem aber die Farbe seines Gesichts. Etwas Orientalisches, Altertümliches war an ihm.
Repin schließt die Petersburger Kunstakademie mit Auszeichnung ab und heiratet im Jahr 1872 Vera Schewzowa, mit der er 3 Kinder haben wird.
Ungeachtet des geheimen Titanenstolzes in meinem Innern war ich ein schüchterner, mittelmäßiger und bis zur Feigheit jeglichen Unternehmungen abgeneigter junger Mensch. Vor allem, und das hat sich bis heute in mir erhalten, liebte ich Reisen und irgendwelche Exkursionen ganz und gar nicht.
Doch Repin fährt immer wieder nach Westeuropa, nach Wien, Rom und Paris.
Niemals zuvor tauchten so viele Bilder in meinem Kopf auf. Ich zeichne ununterbrochen, weiß gar nicht, wo ich Halt machen soll.
Repin очень интересуюсь работами Эдуарда Мане, Клода Мане и все.
Репин интересовался sich sehr für Эдуард Мане und Claude Monet. Trotzdem sucht er einen eigenen russischen Weg. Ihm war der Mensch sehr wichtig. Gefühle wollte er wiedergeben. Dafür wählte er ein besonderes Verfahren. Er porträtierte vorzugsweise zur Zeit des Sonnenuntergangs, wenn rosiges Licht die Wesenszüge unterstreicht, ohne dass Sonnenreflexe vom Gesicht ablenken.
Mit seinem Bild Pariser Café reagiert Repin auf den Impressionismus. Doch dieser Beitrag zum Pariser Salon von 1875 findet nicht die gewünschte Resonanz. Repin kehrt nach Hause zurück und wendet sich russischen Themen zu. Ein Jahr lang schöpft er in seinem Geburtsort Tschugujew neue Kraft. Repin wird Mitglied der Künstlergruppe Peredwizhniki, die Wanderer. Ihr Credo: die Abbildung der gesellschaftlichen Wirklichkeit im Gegensatz zur erstarrten Doktrin der Petersburger Kunstakademie. Die Wanderer präsentieren sich jahrzehntelang auf Ausstellungen im In- und Ausland und werden nach der Oktoberrevolution vom Kulturdiktat des sozialistischen Realismus vereinnahmt.
Он вообще был приверженец республики.
Repin war Republikaner. Er lehnte die Autokratie des Zaren ab. Ein Dissident war er aber nicht. Er wünschte seinem Land einfach ein anderes Leben. Und die Republik war für ihn die optimale Staatsform. Und er suchte in der russischen Geschichte nach republikanischen Beispielen. Und fand sie. Bei den Kosaken in Saporoschje.
Ich lebe nun schon seit 2,5 Wochen bei ihnen. Ein lustiges Völkchen. Niemand auf der ganzen Welt empfand Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit so stark wie sie,
schreibt Repin 1880 an den bedeutenden Kunstkritiker Wladimir Stassow.
Bild 2. Im Russischen Museum von St. Petersburg. Die Saporoger Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief.
Запорожцы пишут письмо турецкому султану.
Das ist ein historischer Augenblick. Die Kosaken verfügten im zaristischen Russland immer über eigene Privilegien. Sie wollten sich niemandem unterordnen.
Unter tosendem Gelächter diktieren sie im Jahr 1675 einem Schreiber die Antwort an Sultan Mohammed IV. Auf dessen Forderung nach Kapitulation.
Du sultanischer Teufelsschwanz! Ei, was bist du, Hosentrompeter, doch für ein trauriges Zwiebelchen. Du Unflätiger bist nicht würdig, einer rechtgläubigen Christenmutter Sohn zu sein. Deshalb schlagen wir dir diesen Brief um dein rotziges Maul, womit du uns den Hintern küssen kannst. Amen.
1882 verlässt Repin seine Familie und zieht nach Moskau. Dort treffen sich Repin und der Schriftsteller Leo Tolstoi, die Titanen der russischen Kunst und Literatur, zu ausgedehnten Diskussionen.
Seine leidenschaftlichen und höchst radikalen Ansichten versetzten mich in so große Erregung, dass ich hinterher nicht einschlafen konnte. Ich war von seinem scharfen Urteil über die rückständigen Lebensformen ganz benommen.
Repin besucht Tolstoi auf dessen Landgut Jasnaja Poljana, porträtiert ihn beim Schreiben, beim Pflügen, beim Klavierspiel, übernimmt vorübergehend sogar dessen vegetarische Lebensweise. 1892 erhält Repin einen Lehrauftrag an der Petersburger Akademie und porträtiert weiterhin die Größen seiner Zeit. Den Komponisten Modest Mussorgski, den Schriftsteller Maxim Gorki, später den Sänger Fjodor Schaljapin.
Oh, diese Musik! Immer hat sie mich bis ins Mark durchdrungen.
Musik war überhaupt Repins zweite Natur. Er konnte ihr nicht widerstehen, lauschte mit Tränen in den Augen. Jeder Ton versetzte seine Seele in Schwingung.
Im Jahr 1899 zieht Ilja Repin für immer ins finnische Dorf Kuakala, auf den Landsitz seiner späteren Frau, der Schriftstellerin Natalia Nordmann. Das Atelier. Repin arbeitet immer gleichzeitig an mehreren Bildern. Da ihn das Rheuma plagt, malt er auch mit der linken Hand. Da hängt sein blauer Malerkittel mit kaputten Knöpfen. Neben dem mächtigen, lindgrünen Jugendstilkamin lehnt eine Laute. Eine Idylle, in die 1905 der Schrecken dringt. Eine friedliche Demonstration wird vor dem Petersburger Zarenpalast blutig niedergeschlagen. Repin protestiert mit einem Brief und der visionären Darstellung einer jubelnden Masse.
Bild 3. Manifestation am 17. Oktober 1905.
Rote Fahnen flattern. Rechts unten schreiten Matrosen mit ihren Blasinstrumenten.
Eine Menge, die sich nach Verwirklichung ihrer Ideen sehnt. Keiner ahnte natürlich, dass 1917 die Revolution ausbrechen würde. Aber Repin hat das intuitiv vorhergesehen. Die Darstellung ist fast schon expressionistisch.
Der Kunsthistoriker Sergei Krivondentschenkov. Nach dem Ersten Weltkrieg wird die Grenze zwischen Russland und Finnland geschlossen. Repin nimmt die finnische Staatsbürgerschaft an.
Ich bin noch der gleiche wie früher. Ich suche in der unendlichen Verzauberung der Kunst bis zum Letzten ihre unergründlichen Tiefen. Es gab sehr viel Leid, aber ich muss zugeben, dass es auch viele Anlässe für Freude und Jubel gab, um deretwillen es sich sogar gelohnt hätte zu sterben. Aber ich lebe noch. Und obwohl ich schwanke und mich manchmal sogar auf meine Staffelei stützen muss, gebe ich noch nicht auf.
1927 malt Repin sein letztes Werk, Tanz der Saporoger Kosaken. Noch einmal findet der über 80-Jährige die Kraft zum Großformat. Ein Rausch in Farbe und ekstatischer Bewegung.
Im Zeitzeichen erinnerte Hildburg Haider an Ilja Repin, der am 29. September 1930 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die französische Schauspielerin Simone Signoret.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.